Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Ja, ganz herzlich willkommen heute am Montag bei Börse at Home. Wir freuen uns über das rege Interesse heute am Thema ETF-Sparplan zum Einstieg. Wirklich ein super wichtiges Thema und wir dachten uns gerade zum Jahresanfang, wo man sich mal intensiver mit seinen Finanzen beschäftigt oder beschäftigen sollte, bieten wir dieses Thema mal an. Wir sprechen heute über strategische versus taktische Investments, die drei Erfolgsfaktoren und wie sie tatsächlich ihr Portfolio als Einsteigerin oder Einsteiger aufbauen und werden dann am Ende auch richtig praktisch und wählen mit Ihnen ein Wertpapier aus und eröffnen dann den Sparplan gemeinsam. Ganz kurz vorweg, wir nutzen eine Bank, das ist exemplarisch, soll keine Empfehlung sein. Genauso wie immer möchten wir auch sagen, dass die Wertpapiere, die wir hier vorstellen, keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung darstellen. Und wir als Moderatorinnen und die Deutsche Börse nicht für etwaige Verluste haften, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Edda, ganz herzlich willkommen. Schön, dass wir heute das Webinar zusammen machen.
Auch von mir ganz herzlich willkommen. Ich bin wirklich, freue mich sehr über dieses rege Interesse. Und wundern Sie sich aber bitte nicht, wenn Fabienne und ich mal so ein bisschen hin und her gucken, weil wir sind nämlich heute in einem Raum. Und wir haben auch noch Besuch hier für Schülerpraktikantinnen und Praktikanten. Gucken uns zu, also ist nun mal so halb analog, halb digital. Okay, vom Inhalt her, erstmal sage ich ein paar Sachen zu taktisch versus strategisch, was da der Unterschied ist. Dann die drei Erfolgsfaktoren, mit denen Sie als langfristig agierende Anleger und Anlegerin definitiv nichts falsch machen können. Kleine Portfoliostrategie stellen wir vor und dann geht es zum Thema Wertpapier auswählen. Wie mache ich dann den Sparplan? Wie lege ich den ganz praktisch an? Also vorweg, wird oft gerade für Anfängerinnen und Anfänger ist es oftmals nicht ganz klar. Es gibt schon verschiedene Herangehensweisen an die Börse. Zum einen natürlich das taktische Investment, das heißt, ich versuche aktiv den Markt zu schlagen, indem ich versuche billig zu kaufen und teuer zu verkaufen. Die hohe Kunst. Oder aber ich versuche eben langfristig den Kapitalmarkt zu nutzen, um Vermögen aufzubauen. Also indem ich quasi investiere, um langfristig eine bestmögliche Rendite einzufahren. Und da ist es mir immer recht wichtig, da geht es vor allen Dingen um das Managen der Risiken, weniger ums Maximieren der Gewinne. Und das schaffe ich, indem ich die Anlageklassen entsprechend auswähle, wo wir gleich nochmal zum Einstieg drauf eingehen. Und wenn Sie Fragen haben, bitte einfach rechts den Panel da benutzen. Und da ist es konservativ, Anlagehorizont mindestens 10 Jahre. Dann spreche ich vom langfristigen strategischen Vermögensaufbau. Und jetzt kommt das Bonbon für Sie. Da sind sich viele einig, da gibt es zahlreiche Studien zu. Mindestens 95% Ihres Gewinnes entsteht durch diesen langfristigen strategischen Vermögensaufbau. Diejenigen, die taktisch unterwegs sind, schaffen maximal 5% von ihrer langfristigen Rendite durch billig kaufen, teuer verkaufen. Nennt man auch Market Timing. Noch ein Satz für Sie jetzt, den ich Ihnen mitgeben möchte. Es kommt eher beim langfristigen strategischen, kommt es auf die Zeit im Markt an, auf the time in the market und nicht aufs Market Timing. Also kurzfristig Agierende schaffen die wenigsten tatsächlich eine Überrendite zu erwirtschaften und das macht dann langfristig maximal 5% aus. Also wir sind hier langfristig unterwegs, strategisch. Das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage dafür, auf dem das aufbaut, was wir jetzt Fabienne und ich die nächste halbe Stunde erklären. Und da gibt es drei Faktoren. Ich glaube, wir laufen damit durch die Gegend wie so ein Mantra, mit denen, wenn Sie die beachten, machen Sie nicht wirklich etwas falsch. Also da geht es darum, Ihnen die Angst zu nehmen, die Hürde. Weil klar, Sie kriegen diese Rendite, die ich gleich zeigen werde am Aktienmarkt, nur gegen das Eingehen von Risiken. Und diese Risiken wollen wir managen. Und dann ist Punkt 1 ganz klar der Anlagehorizont. Punkt 2 ist die Streuung, wie breit Sie diversifizieren. Und Punkt 3, da sagen wir heute ein bisschen weniger zu, aber das sind tatsächlich die Kosten. Und wenn Sie da aufpassen, dass Sie da keinen groben Fehler machen, dann kann nicht wirklich was falsch gehen. Also Anlagehorizont, das Geschenk an uns alle. Und je jünger Sie sind, umso besser. Fabienne und ich, also Fabienne nicht, ich muss mich schon deutlich mehr anstrengen, um noch richtig Rendite zu machen. Hier die Schülerpraktikanten, die bei uns hier im Raum sitzen, die haben es am allerbesten, weil sie haben Zeit. Einstein hat schon gesagt, der Zinseszinseffekt ist das achte Weltwunder. Wer ihn nutzt, profitiert und alle anderen zahlen dafür. In der Tat neigen wir dazu, den nicht richtig einschätzen zu können und auch zu unterschätzen. Und dafür gibt es Kurven, von denen ich gleich eine zeige. Und der zweite Faktor, auch super, super wichtig, das ist das mit der Diversifikation, stammt vom guten alten Markowitz, dass das Einzige ist, was es an der Börse kostenlos gibt. Also und ich finde aber den Zinseszinseffekt gibt es auch kostenlos. Also das sind die zwei Faktoren. Diese Streuung, die Diversifikation, von der Markowitz eben gesprochen hat, die findet auf der obersten Ebene über die Anlageklassen hinweg statt. Also die oberste Ebene, so die Metaebene. Das heißt, Sie können Aktien kaufen, Sie können Anleihen kaufen, Immobilien, Festgeld, Cash, das ist eine eigene Anlageklasse, Edelmetalle, Rohstoffe und alternative Investments. Das ist in dem Kontext jetzt hier sowas wie Hedgefonds oder Peer-to-Peer-Kredite etc. Handtaschen, Oldtimer, Rotwein, auch eine Anlageklasse. Also um Ihnen die Idee zu geben. Und die Idee dahinter ist zu sagen, wenn das eine steigt, fällt das andere. Also das eine sichert mich gegen das andere ab. Das ist die sogenannte Korrelation. Das ist hier so mal die Metaebene, um das einmal erklärt zu haben. Auf der zweiten Ebene ist es die Diversifikation innerhalb der Anlageklasse. Und dazu gibt es jetzt ein paar Bildchen. Hier sehen Sie den Effekt von der Zeit im Markt kombiniert mit der Diversifikation. Und jetzt haben wir hier, das ist von Christian Röhl, sehr zu empfehlen, MSCI World Renditedreieck. Diejenigen von Ihnen, die ganz neu sind, der MSCI World gilt sozusagen als die langweilige alte Kutsche der Geldanlage. Völlig meiner Ansicht nach überzogene Kritik. Sagen wir vielleicht auch gleich nochmal was dazu. Da sind ungefähr 1600 Aktien drin, weltweit gestreut, nur Industrieländer. Einen sehr hohen Fokus auf USA im Moment, weil einfach da die Börsen viel besser gelaufen sind. Und was dieses Renditedreieck aussagt, ist, wie Ihre langfristigen durchschnittlichen Renditen pro Jahr aussehen, wenn Sie breit gestreut in den MSCI World investieren. Und was der Christian ziemlich gut macht, ist, dass der hier einmal die Kosten abgezogen hat, dann hat er eine Fassung mit noch der Steuer abgezogen und er hat hier tatsächlich sich die Mühe gemacht, mal die Sparplanrenditen abzutragen. Also wen das im Detail interessiert, einfach auf dividendenadel.de mal gucken, MSCI World Index, hier mit dem Renditedreieck für Sparpläne. Was jetzt für uns wichtig ist in diesem Zusammenhang, die grünen Kästchen, also ich lese rechts einen Zeitpunkt ab, an dem ich gekauft habe, also auf der Y-Achse, und auf der X-Achse lese ich einen Zeitpunkt ab, auf dem ich verkauft habe. Und dann sehe ich, je länger der Zeitraum, umso dunkelgrüner wird es. Und die dunkelgrünen sind die mit der höchsten durchschnittlichen Rendite pro Jahr. Pro Jahr, ganz wichtig. Am Rand ist es dann schon gerne mal so ein paar Momenten rot. Und in der Mitte ist so ein bisschen weiß. Weiß heißt nicht gut, nicht schlecht. Und tatsächlich, wenn ich mir jetzt so die größte Zusammenfall von Preisen angucke, die ich jetzt auch erlebt habe in den letzten 20, 23, 24, 25 Jahren, dann war das tatsächlich 2003, also nach der Platzen der Dotcom-Krise, der Blase, alle hier jetzt neuer Markt, wer es mitgekriegt hat. Da ging es erstmal runter, so scheibchenweise, Salami-Crash war das. Und tatsächlich haben wir da 13 Jahre gebraucht, hätte ich zum Höhepunkt 2000 gekauft, jetzt in dem Fall deutsche Aktien, und hätte zum Tiefpunkt verkauft, wäre ich nach 13 Jahren wieder bei Null gewesen. Aber das ist ein wirklicher Extremzeitpunkt. Und deswegen, um Ihnen die Angst zu nehmen, drucken Sie das mal aus, hängen Sie sich das an den Kühlschrank oder an den Spiegel morgens, wenn die Preise mal schwanken, weil das ist natürlich das, was wir am Aktienmarkt bezahlt bekommen. Und ich bleibe jetzt hier in dem Kontext mal bei Aktien. Wir reden über Sparpläne, langfristig strategisch, weil was Sie hier jetzt sehen, ist die durchschnittliche Preisentwicklung 15 Jahre zurück von diversen Anlageklassen, um Ihnen Lust auf Aktien zu machen. Unten das Blaue, ich denke jetzt mal, das ist so dunkelblau, was auf den 10.000 Euro läuft. Also das sind die tatsächlichen historischen Preise 15 Jahre zurück. Und das war nicht nur eine Hosse, da hatten wir zwei Einbrüche drin. Ja, also deswegen, es ist nicht nur jetzt ein Ausschnitt aus einem schönen Zeitraum, sondern es ist tatsächlich mit ein paar Schwankungen gewesen. Also unten das dunkelblaue oder ist es schwarz, was auf der X-Achse verläuft, 10.000 Euro, logisch ihr Bargeld, wenn es jetzt auf dem Girokonto liegt oder unter Ihrer Matratze, 15 Jahre ist 10.000 Euro. Unten drunter sehen Sie die reale Entwicklung. Das ist das, was real aus Ihrem Bargeld unter Ihrer Matratze geworden ist in diesen 15 Jahren. Da haben wir was, Fabienne? 6.000 sind wir verloren? Ja, also wir sind bei 6.000, haben wir ganz schön was verloren. Das Hellblaue ist das, was aus Ihrem Festgeld wird. Und da habe ich tatsächlich mal abgetragen, das Geld, was es gab für Festgeld in den vergangenen 15 Jahren. Jetzt am Schluss steigt das natürlich, weil das ist ein bisschen gestiegen. Das Graue oben drüber, das ist die durchschnittliche Entwicklung von einem aktiv verwalteten Aktienfonds. Immerhin, ich habe über 25.000, 26.000, 27.000 daraus gemacht. Aber warum ist das oben drüber viel höher? Weil da habe ich einfach günstigere Kosten, nämlich in einem aktiv verwalteten Aktien-ETF. Da sind auch ein paar Kosten drin. Da habe ich auch, aber die sind halt mini und das macht diesen Riesenunterschied aus. Also was Sie hier an diesem Bild sehen, ist einmal den langfristigen Anlagehorizont. Sie sehen den Zinseszinseffekt. Und was Sie oben an der blauen Linie sehen, ist die Wirkung von der Diversifikation. Weil was da so schwankt, ist der aktuelle Kurs vom MSCI World. Aber Sie brauchen ja keine Angst haben. Sie haben 1600 Aktien. Und da unten aus diesem Tiefpunkt, in das er gefallen ist, 2008, da kommt er ja auch wieder raus. So, das zu den Vorbemerkungen. Deswegen, wir werden oft gefragt, hier, DAX war am Freitag auf einem Rekordhoch zum Börsenschluss, also zum Schlussstand, knapp unter 17.000. Soll ich überhaupt? Jetzt sind nicht Aktien schon viel zu teuer. Wenn Sie sich das fragen, das ist Market Timing. Das ist nicht Time in the Market. Und deswegen, beste Zeitpunkt, sagen Fabienne und ich, beste Zeitpunkt war gestern. Und dann ist der zweitbeste, logischerweise, heute. Und heute können Sie auch guten Depot aufmachen und einen Sparplan anlegen. So, jetzt muss ich mal weiter. Ja. Und, okay, nächste Ebene. Also wir haben jetzt quasi, Sie diversifizieren auf einer oberen Ebene über ganz viele Anlageklassen. Dann diversifizieren Sie innerhalb dieser Anlageklasse über ganz viele mögliche Wertpapiere, Regionen etc., um diesen Faktor der Risikostreuung zu beachten. Und was ich jetzt hier mal habe, weil alles andere würde zu weit gehen, wir sind beim Einstieg. Das ist das klassische Einstiegsdepot. Das hat, ich glaube, bei Finanztipp heißt das Pantoffeldepot oder ich verwechsel es jetzt vielleicht auch Sofa-Depot. Wir nennen das auch manchmal den Tenhagen-Depot nach dem Gründer von Finanztipp. Bei Stiftung Warentest heißt es Sofa-Depot. Aber da geht es einfach darum, wie kann ich ein Depot aufteilen? Dann habe ich quasi einen Anteil, den ich in den nächsten 10 Jahren brauche. Oder den stecke ich einfach in einen Welt-ETF. Breite Streuung, muss ich nicht lange nachdenken. Und alles, was ich vor Ablauf dieser Zeit brauchen könnte, Weltreise, alles, ich will nicht mal die klassischen Beispiele nehmen, sondern mal die schönen, alles, was ich davor brauchen könnte, das tue ich dann einfach in Cash halten. Also das ist das klassische Pantoffelportfolio. Hier habe ich eine Aktienquote von 60% und 40% Cash. Fabienne, du hast eine Frage.
Genau, ich habe eine Frage ans Publikum. Wir möchten nämlich von Ihnen wissen, ob Sie schon bereits einen ETF-Sparplan haben, ehe wir jetzt gleich zu unserem Thema kommen. Da würden wir Sie bitten, einfach mal zu antworten. Ja, ich habe einen Sparplan. Nein, ich habe noch keinen. Wir geben Ihnen noch 2 Sekunden, dann kann er da noch mal durchschnaufen. Sehr schön, vielen Dank für die Antworten. Sehr schön. Sie können auch währenddessen, während unseres Webinars natürlich wie immer Fragen stellen, auf die gehen wir dann im Anschluss ein. So, wir haben ein ganz spannendes Ergebnis. 54% der Teilnehmenden haben bereits einen Sparplan, 46% nicht. Und diejenigen, die noch keinen haben, schön aufpassen. Wir sind gespannt, wie wir das jetzt machen.
Also schauen wir dann mal, dass ich die anderen 54% nicht langweile, aber war ja dezidiert heute Sparplan für den Einstieg. Okay, also wir wissen jetzt, so viel Geld, wie Sie entbehren können und anlegen wollen, langfristig über einen längeren Zeitraum. Das ist dann sozusagen Ihr Aktienanteil. Aber wir sind ja heute hier beim Thema Sparplan, sprich alles, was Sie entbehren können. Und wenn es nur 20 Euro sind, also gerade hier, ich gucke mal die ganzen Schüler an, das geht bei 1 Euro los. Da kann man auch schon mal mit 10 Euro anfangen. Okay, in dem Alter braucht man jetzt noch eine Genehmigung der Eltern, aber alles machbar. Also je länger Sie investiert sind, Zinseszinseffekt, umso besser für Sie. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Das eine ist, ich suche mir einen ETF-Sparplan, einen ETF, und suche mir danach den Anbieter oder aber ich suche mir den Anbieter und gucke, was ich da besparen kann. Also mein Vorschlag wäre zu sagen, ich fange mit dem ETF an und gucke dann, es gibt gute Portale, da gucken wir auch gleich mal in eins rein, die zeigen, wer den bespart und suche mir danach den passenden Anbieter. Finde ich jetzt besser, aber wenn Sie lieber andersrum gehen wollen, nur ein kleiner Tipp von mir, ich würde immer, immer ein Wertpapier bei einem unabhängigen Portal auch mal suchen, weil Anbieter haben selber Produkte. Ich kenne da so den einen oder andere Bank, da sehe ich dann manchmal die Produkte von denen in der Suche weiter oben, ist nur so zufällig, ich nenne jetzt keine Namen, garantiert keine Absicht. Also einfach mal so, gehen Sie zu einer der unabhängigen Portale, wir haben drei aufgelistet gleich und gucken Sie selbst da nochmal, was Sie da finden. Dann suchen Sie sich einen ETF aus, dann suchen Sie Anbieter aus. Oder aber Sie suchen sich jetzt erstmal den Anbieter aus und suchen dann den ETF. Und wenn Sie einen Anbieter nehmen mit relativ viel ETFs, dann hat er den in der Regel auch. Und wir reden jetzt hier über den Einstieg, weil gerade bei spezielleren Sachen, da kann es dann schon mal sein, dass das nicht vertreten ist. So, ich versuche mal hier weiter zu klicken. Ich mache hier eine Fernsteuerung, das ist dann manchmal so ein bisschen. Ne? Ja, genau. Also Kriterien. Wie suche ich meinen Anbieter aus? Es gibt Vergleichsportale, Just ETF, Extra ETF und Finanzfluss. Das sind die drei, die ich jetzt mal hier aufgelistet habe. Es gibt sicherlich noch den einen oder den anderen. Dann achten Sie mal darauf, dann können Sie das sortieren nach den Kosten. Und dieser Zinseffekt, den ich vorhin beschrieben habe, der ja Ihre Gewinne so auch bei 10 Euro pro Monat wirklich langfristig auf 30, 40 Jahre gigantisch groß machen kann, der wirkt natürlich auch für die Kosten. Also Kosten wirken sich da ähnlich exponentiell aus, also ähnlich, ich nenne das mal einen Kosten-Kosten-Effekt. Also ob das jetzt 1,50 € ist pro Monat oder 1 Euro, kann dann schon einen Unterschied machen. Da gibt es auch ausreichend Rechner im Netz. Probieren Sie es mal aus, können Sie sich ausrechnen. Achten Sie darauf, also listen Sie da mal nach den Kosten auf, achten Sie darauf, Gebühr in absolut oder in Prozent. Ist nicht immer so leicht zu sehen. Es gibt Anbieter, die nehmen 1 € pro Ausführung. Wir haben so einen, ich sag's mal vorweg, wir haben so eine Daumenregel, 1% Kosten sollte irgendeine Transaktion haben, egal ob Sie ordern oder einen Sparplan ausführen. Das ist realisierbar. Wenn Sie eine Bank besonders mögen, dann gehen Sie auch mal hoch bis 1,5 maximal Prozent für eine Rate. Manche nehmen 2,5%, das finde ich schon ein bisschen zu viel. Einfach 1 € pro Monat, langfristig schauen Sie sich an. Also ist die Gebühr absolut oder in Prozent? Vergleich dieser 1 Euro, ob das jetzt, wenn Sie nur 100 Euro ansparen, dann sind das 1 Euro auf 100 Euro, 1%. Wenn Sie aber nur 50 Euro ansparen, sind schon 2. Deswegen macht das einen Unterschied. Wenn Sie eine Prozentbezahlung haben, dann ist es ja egal, ob ein Sparplan, zwei Sparplan ist, sind immer diese Prozent. Dann Obacht, es gibt noch einen Anbieter, der recht populär ist in dem Bereich, der nimmt nochmal eine Grundgebühr. Das kann sich auch durchaus lohnen, bei dem zu sein, weil da die einzelne Rate sehr klein ist, 0,2 oder so, 20 Cent oder so pro Rate. Aber wenn Sie nur einen haben, haut natürlich diese Grundgebühr zu. Dann würde ich mal gucken, wie viele ETFs gibt es als Sparplanangebot. Also haben Sie jetzt 1000 oder 2200. Insgesamt gibt es in Frankfurt auf Xetra 2000 ETFs. Das ist so die Grundgesamtheit. Da sind aber schon sehr, sehr, sehr spezielle dabei. Aber es gibt auch einzelne Anbieter, die haben nur so 100 und das ist dann ein bisschen wenig, weil dann wollen sie dann mal was Exotischeres machen und dann geht das schon nicht mehr. Und noch ein Kriterium, wie viele ETFs können Sie in einen Sparplan packen? Damit will ich sagen, es gibt Banken, die sagen, bis zu 10 ETFs ein Sparplan. Das heißt, Sie sparen 50 Euro im Monat und haben 10 ETFs da drin. Dann wird das einmal nur ausgeführt, Sie zahlen auch nur einmal. Bei Prozent ist es egal, klar, aber Sie zahlen auch nur einmal. Und vor allen Dingen, wenn Sie den anpassen, den Sparplan, dann müssen Sie auch nicht 10 Sparpläne anpassen, sondern nur einer. Das kann auch schon nochmal ein Entscheidungskriterium sein. Aber Obacht, wir werden oft gefragt, ich habe jetzt drei MSCI World ETFs, dann bin ich doch gut diversifiziert. Nein, es kommt nicht darauf an, welche ETFs Sie haben. Es kommt darauf an, was da drin ist. Und dreimal MSCI World macht immer noch einmal MSCI World. Dann weiterer Anhaltspunkt für mich finde ich, diese Portale, wenn Sie sich das anschauen, die haben dann oben immer so Angebote. Oder die sagen, das gibt es jetzt für null. Und die Anbieter auch. Das ist in der Regel vorübergehend. Xetra, Ausführung von Sparplänen ist kostenlos. Es gibt aber wenige Banken, die das weitergeben. Und Aktionen werden meistens von den Emittenten bezahlt. Also die zahlen dafür, dass sie den Sparplan da kostenlos ausführen. Das machen die gerne mal für einen Moment, dann stellen die das aber wieder ein. Das ist die Frage, wie sparfüchsig sind Sie motiviert? Wechseln Sie 10-mal im Jahr Ihren Stromanbieter, weil es woanders billiger ist? Dann ist es vielleicht richtig für Sie. Wenn das nicht so ist, dann würde ich immer nach den Preisen gucken für in den normalen Preisen, also nicht für Neueinsteiger und nicht für Aktionen. Was kostet dann der Sparplan? Und ganz wichtig aber, der Wechsel und die Anpassung ist kostenlos. Sprich, wenn Sie jetzt was besparen und dann denken Sie, oh, ich will jetzt aber was anderes besparen, dann ändern Sie einfach den Sparplan, machen ihn höher, setzen ihn auf Null, richten den anderen ein. Das ist, soweit ich weiß, ich habe noch nie irgendwas gesehen, bei dem diese Adaption was kostet. Und das gibt Ihnen natürlich eine extrem hohe Flexibilität. Und das werden wir auch oft gefragt von Einsteigerinnen und Einsteigern, aber was passiert dann mit meinen Wertpapieren? Ganz wichtig, wenn Sie wirklich ganz neu sind, es ist kein Vertrag. Es ist nicht, also es ist ein Vertrag, klar, aber es ist keine wie eine Versicherung, dass Sie irgendwas besparen und dann müssen Sie irgendeine Haltefrist aushalten oder so. Ihnen gehören diese Wertpapiere. Sie zahlen einfach in Bruchteilen in ein Wertpapier ein und das Wertpapier gehört Ihnen. Das ist ein Fonds, das liegt bei einer Depotbank. Ganz wichtig. Ja? Und was ich nochmal dazu sagen will, was wir alle nicht so leicht rauskriegen, ist, wo die ausgeführt werden. Das ist natürlich auch ein Faktor, zu welchem Preis wird Ihr ETF dann wann wo gekauft. Das ist leider immer noch ein extremes, soll ich sagen, Blackbox. Am besten ist mittags auf Xetra, machen wenige und die, die es machen, sagen es nicht unbedingt. Aber rufen Sie mal an, wenn Sie das wissen wollen. Sprengt jetzt hier so ein bisschen den Rahmen von der heutigen Session. So, ich guck mal, dass es weitergeht. So, nächstes Jahr. Nächstes Mal mache ich das wieder selbst. Ah, also, habe ich schon gesagt, je spezieller der ETF, erst den ETF und dann den Sparplan. So, jetzt finden wir noch einen passenden ETF. Das machen wir ganz schnell. Wer detaillierter dieses Thema erfahren will, wie wir ETFs suchen, wie man das machen kann, müssen wir eine andere Session machen. Haben wir schon gemacht, machen wir auch gerne wieder. Sprengt jetzt hier so ein bisschen die Sparpläne und die Zeit, die wir haben. Aber nochmal wichtig, nochmal zu verstehen, wie sind die Namen, weil wir sehen gleich eine Liste. Vorne steht immer der Emittent, also in dem Fall mein Beispiel. Ich wechsle das Beispiel mal, ich habe immer das gleiche. Xtrackers ist jetzt hier der Emittent. Der Index, der gecovert wird, ist der S&P 500, also die 500 größten amerikanischen Aktien. Dann kommt so ein bisschen was Regulatorisches, also UCITS-ETF heißt, ist ein Fonds nach EU-Recht. Und dann kommen so ein paar Angaben zur Ausstattung von Ihrem ETF. Also der R heißt, der repliziert, der kauft die Wertpapiere. 1C ist Anlageklasse, also die Emittenten legen ein ETF auf und geben die mit verschiedenen Merkmalen raus. Und Euro-Hedged heißt in dem Fall, der ist gegen den Euro währungsgesichert. Das habe ich nur mal so mitgegeben, weil wir gucken dann nachher mal auf eine Liste nach dieser ganz kurzen rein ins Thema, weil sonst wäre es meiner Ansicht nach nicht ganz vollständig, dieses Sparplan eröffnen. Jetzt müssen Sie sich ein ETF aussuchen. 2000 haben wir oben. Ich finde, das Deduktionsverfahren ist echt am einfachsten. Also 2000 haben wir oben, das sind alle. Und dann schmeißen Sie mal alle raus, die Sie nicht wollen. Das heißt, Sie wählen als erstes eine Anlageklasse. Wir sind hier in der strategischen, langfristigen Geldanlage Aktien. Karotte, ja, an die Karotte denken, die da vorhin so oben hing. Dann wähle ich einen Markt, das heißt, will ich nur also weltweit gestreut, Aktien, weltweit gestreut, das ist mein Markt, genau, Entschuldigung. Und dann der nächste Schritt, jetzt bin ich schon so bei 250 oder wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ich habe von den 2000 schon irgendwie 1750 rausgeworfen. Jetzt muss ich noch sagen, will ich einen breiten Markt, also MSCI World ist breiter Markt. MSCI World All Country, da sind auch die Entwicklungsländer drin, ist noch breiter, das sind 3000 Apps. MSCI World Country Investable Markets, neu, relativ neu angeboten, da sind irgendwie noch viel mehr drin, da sind so 6000 drin. Irgendwie hat meine Präsentation gerade von sich aus geswitcht. So. Ich habe die Hände weg gehabt. Ja, da an der Stelle sage ich natürlich, ich will breit, nicht spitz mit dem Thema, weil es gibt ja auch weltweit investierte ETFs nur auf IT-Security. Das will ich ja nicht. Das ist eine Branche, dann wird es ja extrem spitz. Steigen meine Chancen, aber auch meine Risiken. Ich bin hier langfristig Kerninvestment. Dann habe ich jetzt in meinem Szenario, das sind die 250. Und dann sage ich breit thesaurierend oder ausschüttend. Da war vor der Session eine Frage, was soll ich da tun? Thesaurierend bedeutet, Dividenden bleiben drin. Ausschüttend heißt, Sie bekommen die ausgezahlt. Viermal im Jahr bekommen Sie die Einnahmen des ETFs ausgeschüttet. Ist rechnerisch, statistisch egal, wenn Sie diszipliniert genug sind, das alles wieder anzulegen. Punkt 1, ich gebe es aus. Punkt 2, wenn Sie quasi Steueroptimieren, dann macht es Sinn auszuschütten, also wenn Sie quasi sonst keine Kapitalerträge haben, dann macht es Sinn, bis zum Pauschalbetrag von 1.000 Euro, die Sie steuerfrei bekommen, auszuschütten und darüber hinaus zu reinvestieren. Aber grundsätzlich ist es einfach bequemer, Sie reinvestieren, also thesaurieren, automatisiert legt der ETF einfach das Geld wieder an. Also es bleibt im ETF. Steuer ist jetzt auch ein bisschen zu kompliziert, da hat sich was geändert. Wir haben ein neues ETF-Handbuch rausgegeben, da steht das detailliert drin. Der Literaturtipp kommt am Ende. Nächste Thema ist, Sekunde. Nächste Thema ist, wie wird der Index abgebildet? Das heißt, das bezieht sich darauf, kauft der ETF die Aktien im Index oder hat er eine synthetische Konstruktion, kauft er irgendwas und hat dann sonst nur einen Swap? Da gehe ich auch schnell drüber, aber der Vollständigkeit halber will ich sagen, eigentlich, da gibt es ein kleines minimales Kontrahentenrisiko bei der Swap-Variante. Da hängt es ein bisschen davon ab, womit Sie sich wohlfühlen. Wenn Sie das okay für Sie ist, dass da was anderes drin ist, dann ignorieren Sie das einfach. Wenn Sie nachhaltig investieren, dann sollten Sie die replizierende Variante nehmen, weil Sie wollen ja Nachhaltigkeitskriterien realisieren und dann gucken Sie ja drauf, worin was investiert. Und dann wollen Sie nicht irgendwie chinesische Anleihen haben statt S&P 500 Werte mit Nachhaltigkeitsfilter. Nächster Punkt, mit oder ohne Wechselkursabsicherung. Das ganz kurz, S&P 500, man soll ja nicht nur in Deutschland gucken, weltweit investiert, in USA dann. Der ist alles in Dollar, aber Sie denken ja in Euro, gehe ich jetzt mal davon aus, weil wir hier einen deutschen Webinar halten. Wenn Sie in Euro denken, wird an irgendeiner Stelle umgerechnet, sei es am Anfang, sei es, dass der Fonds schon umrechnet, sei es, dass dann im Endeffekt der Handel umrechnet, weil Sie kaufen ihn dann ja hier in Euro. Oder aber, wenn Sie das komplett in Dollar machen würden, was die wenigsten von uns tun, tun Sie spätestens ab dem Moment, wo Sie mit den Dollar einkaufen gehen wollen, umrechnen. Sprich, es ist relativ egal. Sie haben da ein Währungsrisiko drin. Das kann man weghatchen. Da gibt es gehatchte Varianten, also weggesicherte Varianten. Die schwanken dann eben nicht mit dem Dollar, sondern nur mit den Aktienpreisen. Kostet. Das sehen Sie nicht. Das ist in der Gebühr nicht drin. Kostet. Das ist so die Aussage. 0,5 bis 1% pro Jahr kann man sich sparen. Langfristig gleichen sich Währungen an. Ist Reversion to the Mean ist da der Fachbegriff. Also Rückkehr zum Mittelwert. Also ich schmeiße jetzt mal die Wechselkursabsicherung raus. In dem Beispiel, das ich gleich bringe. Und die nächste Stufe ist mit Nachhaltigkeitsfiltern. Also wollen Sie da Nachhaltigkeitskriterien drauflegen? Sprengt jetzt auch hier ins Detail zu gehen. Da ist so, das geht so von dunkel bis hellgrün, sagt die Industrie. Wenn Sie das nicht wollen, lassen Sie die weg, die Klicker. Oder wenn Sie das wollen, aber Sie wissen nicht genau, was Sie da wollen, können Sie auch einfach anklicken. Ich hätte es gerne mit Nachhaltigkeit. Und dann wählen wir den. Und das machen wir jetzt gleich mal im Detail und dann legen wir ihn an. Und jetzt nochmal so mein Hack. Aktien weltweit streuend, breit gestreut. Thesaurierend, habe ich eben erklärt, optimiert, weil Nachhaltigkeit hatte ich da drin. Das heißt, eigentlich ist es egal, ich würde es mal weglassen, ohne Hedge aber. Und dann gehe ich mal so ein bisschen nach Größe, Alter, Kosten und dem Performance-Vergleich vor. Und jetzt würde ich auch wechseln. Also jetzt machen wir das mal ganz praktisch. Ich gucke auch gerade mal nach der Uhr. Müssen wir uns ein klein bisschen beeilen. Aber 10 Minuten können wir überziehen. Ja. Sekunde.
Genau, wir zeigen jetzt gleich exemplarisch, wie Sie Ihren Sparplan aufstellen können. Wie gesagt, das ist ein Beispiel für eine Bank. Es funktioniert bei den meisten ähnlich, mit kleinen Unterschieden.
So, jetzt, was Sie hier sehen, ich fange jetzt erstmal kurz an mit der Auswahl. Ich habe jetzt hier extra ETF genommen, das habe ich vorhin vorbereitet, weil wir hier jetzt nicht die Zeit haben für die Auswahl. Was ich gemacht habe, ich habe das, was ich gerade vorgenannt habe, angegeben, bottom down quasi. Ich habe gesagt, Welt, kein Land, keine Sektorenauswahl, kein Thema. Ich habe Aktien vorneweg gesagt. Ich bin runtergegangen in, ohne ist wahrscheinlich die, ach, ohne, ist ohne das Thema. Ah, und ich habe mal von vornherein gesagt, VL-fähig. Um 19, bei dem anderen hätten wir jetzt, glaube ich, so, ich glaube, waren knapp 30 gehabt. Die 19 sind jetzt ein bisschen leichter. VL-fähig heißt vermögenswirksame Leistungen. Also diejenigen von Ihnen, die das beziehen können, können auch einen ETF besparen mit vermögenswirksamen Leistungen. Ich habe die Währungsabsicherung rausgeschmissen, ich habe ihn thesaurieren lassen und ich habe jetzt mal, weil wir gleich Performance-Vergleich uns anschauen, habe ich gesagt, ich mache jetzt älter als 3 Jahre, weil sonst kann man nicht wirklich die Performance vergleichen. Hier nochmal eine kleine Anmerkung. Es gibt sehr viele Empfehlungen zu sagen, ich nehme einen älteren ETF. Es werden sehr viele geschlossen. Das ist wirklich, also so, wir haben jetzt 2000, ich meine, es sind so 600, 700, 800 zugemacht worden in den letzten 23 Jahren, seit es ETFs gibt. Das macht dann nichts. Sie kriegen die entweder ausbezahlt. Meistens werden die zusammengelegt. Die Anbieter konsolidieren, die übernehmen sich gegenseitig und legen dann natürlich ihre Sachen, die sie zweimal haben, zusammen. Da sagt man, der sollte ein bisschen älter sein und sollte mehr als 50 Millionen drin haben. Aber jetzt kommt von mir eine kleine Anmerkung. Der Ali Masaba, der für uns Kolumnen schreibt, hat vor kurzem mal analysiert, dass gerade die älteren Fonds, weil die Emittenten spekulieren auf die Trägheit der Anlegerinnen und Anleger, teurer sind als jüngere. Also deswegen schließen Sie mal die Jüngeren nicht aus. Kosten ist ein Faktor und da ist extrem viel Wettbewerb im Markt und deswegen gehen die Anbieter halt hin und sagen, ich lege jetzt mal einen billigeren auf für die neue Klientel und die Alten bleiben schon in dem teureren Produkt, ist so eine Annahme, die steckt dahinter. Und ich meine, ich habe es am Anfang vergessen, wir haben über 7 bis 8 Millionen Wertpapiersparpläne momentan in Deutschland, die Mehrheit des ETFs. Und was glauben Sie, wer ist die größte Gruppe? Tja, das sind die bis 30. Tatsächlich sind die bis 30 die am meisten reingegangen sind in den ETF-Markt über Sparpläne in den letzten 2 Jahren. So, aber zurück zu unserer Auswahl. Das habe ich jetzt hier mal so gemacht. Hier oben ist Werbung, da steht auch Anzeige drunter. Das heißt nicht, dass der schlecht ist, aber den ignoriere ich jetzt auch mal und ich ignoriere den aber auch aus einem anderen Grund. Ich will ja, ich kann ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sprich, ich vergleiche jetzt hier Welt-ETFs, egal welcher Index, ist egal ob MSCI World oder irgendein anderer hier, FTSE. Aber ich vergleiche nur Industrieländer-Welt-ETFs nicht mit einem All-Country, weil da ist was anderes drin. Das kann ich nicht vergleichen. Die thesaurieren alle. Und der erste Schritt, was ich jetzt tue, ist, ich sortiere die nach den Kosten. Und zwar aufsteigend, nicht absteigend. Und nehme dann einfach mal der Einfachheit halber alle, die unter 0,2% sind. Muss mal gucken, ich habe hier MSCI World, Vanguard, FTSE Developed, das ist auch World. Habe ich hier aus Versehen einen All Country genommen? Nein, habe ich nicht. Die habe ich jetzt hier so und jetzt nochmal 2 Sätze dazu, wie das funktioniert mit den Preisen von ETFs. Ganz, ganz kurzfristig, Tagesbasis, hängen die vom Handel ab. Angebot, Nachfrage. Können Sie langfristig strategisch denkend ignorieren. Mittelfristig, so ab einem Tag, weil die haben ja einen inneren Wert, hängt der Preis von dem ab, was da drin ist. Weil der ETF kauft die Wertpapiere im Index und die haben einen Marktpreis. Und dann wird einfach für die mittelfristige, für den Nettoinventarwert, den der Anbieter veröffentlicht, wird einfach der Wert des Topfes geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ermittelt. Ganz simpel. Weil Ihnen gehört mit jedem ETF-Anteil ein Teil an dem Topf. Die Kosten gehen raus. Alles, was kostet, fließt da raus. Alles, was gewonnen wird, das sind Dividenden, das sind bei Zinsen, bei Anleihen-ETFs. Das können auch Einnahmen durch Wertpapierleihe sein, das fließt da rein. Kosten sind die Total Expense Ratio, also die Gesamtkostenquote, die wir hier haben, die steht hier als TER, Total Expense Ratio. Das fließt raus, aber auch Transaktionskosten fließen raus. Also es ist nicht, dass da steht zwar Total, heißt aber nicht Total. Hedging-Kosten, das, was ich vorhin erklärt habe mit der Währungsabsicherung, fließt raus. Und deswegen gilt es als durchaus legitim, dass ich über einen längeren Zeitraum einfach die Kursentwicklung vergleiche von ein paar ETFs. Und dann nehme ich einfach den, weil wie will ich mich jetzt hier entscheiden? Dann nehme ich einfach den, der am besten performt hat über einen längeren Zeitraum. Das habe ich jetzt hier mal so vorbereitet. Oh, das sieht aus, als wären da jetzt noch ganz viele drin. Ja, da habe ich jetzt einen Eingabefehler gemacht. Ich gehe mal zurück.
Ist ja auch immer beruhigend, dass dem Profi das auch passiert.
So, jetzt muss ich neu auswählen. Wäre ich mal wieder auf Basis dann gegangen. So, jetzt Mist. Lernende Portale durch Backtaste gibt es, glaube ich, noch nicht so häufig. Also, ich nehme sie nochmal. Ich habe mir das ja schon angeguckt. So, der da unten, der ist über 20. Den schmeiße ich raus, den schmeiße ich raus, den schmeiße ich raus. Sie können natürlich auch noch mehr auswählen, aber ich wollte einfach mal. Jetzt habe ich nur 5, vorhin hatte ich 6. Habe ich einen vergessen? Nee. Also, Auswahl muss ich hier erst machen. Auswahl anzeigen. Jetzt habe ich das runtergestrippt. Also ich finde hier durchaus eine Menge, mit der man umgehen kann. Jetzt gucke ich mir die Kurve an. So. Und ich gucke das jetzt mal auf Zeitvergleich. Das ist das Maximale. Immerhin 19. Das sind wie viele Jahre? 5 Jahre. Ja, ich weiß nicht, wann es da losgegangen ist. 19, 4,5 Jahre. Das ist nicht so wenig. Und ich sehe hier direkt, wer hat sich wie entwickelt. Und jetzt, das muss ich spoilern, das habe ich mir vorhin schon angeguckt, sonst hätten wir überhaupt keine Zeit mehr. Spoiler, hier steht oben der Luxor MSCI World ESG Trend Leaders. Den würde ich jetzt nach meiner Logik einfach nehmen. Jetzt habe ich mir den aber vorhin angeguckt und habe da festgestellt, dass der nur 700 Werte drin hat, weil ESG Leaders heißt, der hat ein Nachhaltigkeitskriterium drin. Das habe ich jetzt hier mal nicht mit reingenommen. Sprich, der hat ein kleineres Universum. 700 finde ich immer noch ziemlich viel, aber dann habe ich mir das genau angeguckt und jetzt ich, das ist ganz subjektiv, das ist keine Anlageempfehlung, ja. Ich ganz subjektiv habe gesehen, dass da ein Microsoft 10% drin hat und dass der USA-Anteil noch höher war als in anderen und das ist mir einfach nicht gestreut genug. Und das können Sie dann tun. Sie schauen sich einfach mal an, was sind da für Wertpapiere drin. Ich mache langfristig strategisch kein Stockpicking, ich habe keine Meinung zu Microsoft, aber 10% ist mir einfach zu viel. Und deswegen habe ich mir die anderen hier angeguckt. Und da ist jetzt der nächste, wäre jetzt hier der LNG Global Equity nach dieser Logik. Ich meine, die Unterschiede sind hier marginal. Man würde sich die anderen hier auch nochmal anschauen. Aber wie gesagt, das ist keine Empfehlung. Das ist einfach nur auf Basis dessen, was ich hier gesagt habe, um Ihnen was zeigen zu können. Den würde ich mir jetzt nochmal genauer anschauen. Ich habe es vorhin schon getan.
Kannst du da noch was zum Volumen auch sagen?
Das Volumen sind 73 Millionen drin. Man sagt so, dass ein ETF sich lohnt für einen Anbieter ab 50 bis 100 Millionen. Das wäre mir jetzt ausreichend. Je jünger der ETF ist und umso spezieller, umso kleiner kann dieses Volumen auch sein. Aber jetzt in dem Fall, wir sind hier also Plain Vanilla oder Brot- und Butter-Anlagegeschäft für Ihr Kerninvestment. Ich würde den jetzt hier nehmen. So, jetzt nehme ich die ISIN. Es gibt, jedes Wertpapier hat eine eindeutige Kennnummer, nämlich eine ISIN. ISIN, das ist die International Security Identification Number. Die nehme ich jetzt mal. In die Zwischenablage, Sie können auch die WKN nehmen, das ist das nationale Pendant dazu. Warum das wichtig ist, weil die Namen, die bezahlt man und pflegt man selbst, als auch als Bank und manchmal werden die im Laufe des Prozesses kryptisch. Ja? Sprich, man erkennt nicht unbedingt den eigenen ETF wieder, aber wenn Sie eine ISIN haben, dann ist das der. Dann brauchen Sie sich irgendwie nicht verunsichern lassen. Und jetzt gehen wir mal, und das ist auch keine Bankempfehlung. Fabienne und ich wechseln eigentlich permanent und heute nehmen wir mal die ING. Ich muss das jetzt gleich hier bestätigen.
Wenn Sie noch auf der Suche nach nach einem Depot sind, gibt es im Internet gute Vergleiche, Brokervergleich, können Sie mal googeln und da werden Ihnen dann wirklich ganz toll unterschiedliche Banken und Broker gezeigt, je nachdem, was Sie wirklich brauchen, können Sie sich dann entsprechend für einen entscheiden. Edda hat jetzt bereits ein Depot bei der ING angelegt und kann somit Ihren Sparplan erstellen.
Ja, und das ist mir ganz wichtig. Wir sind super neutral. Das ist keine Empfehlung. Ich habe so um die 10 Depots, um sie vorzuzeigen. Und Fabian und ich haben uns heute Morgen überlegt, heute nehmen wir mal die ING. Ja, also das dazu. Da ist auch nichts drin. Aber jetzt müssen wir hier mal einen Sparplan anlegen. Also ich habe den ja in die. Hier, da ist er. Die haben immerhin nur freundliche Namen. Der Preis ist übrigens egal. Ab und zu mal kommt bei uns die Frage, aber ist der nicht teurer als ein anderer? Das ist Ihnen egal, weil, was ich vorhin erklärt habe, Topf geteilt durch Ausgabe also der ausgegebenen Anteile, das macht den Preis. Das heißt, das Preis ist keinerlei Kriterium bei der Auswahl. Was da zählt, ist die Preisentwicklung. Jetzt haben wir den hier. Jetzt hoffe ich, dass ich hier easy einen Sparplan anlegen kann. Ansonsten bräuchte ich von Fabian mal kurz Hilfe. Nee, hier nicht. Das ist aber meiner. Wo geht es bei Sparen und Anlegen wahrscheinlich? Nee. Sorry. Bin ja schon drin. Ich bin wieder rausgeflogen. Wertpapiersparpläne. Ah, ja, Sie sehen, ich bin auch eigentlich drin. So. Ich glaube, jetzt bin ich hier richtig. Anzeigen. Genau, aber jetzt bin ich da wieder, wo ich eben war. Ja. Wenn hier einer Teilnehmer ist, der sowas schon mal bei ING gemacht hat, kurzer Kommentar in den. Ne? Wenn ich auf Kaufen gehe. Wertpapier sparen. Ja, hier ist der Trick. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich muss auf Kaufen gehen. Wertpapier sparen. Danke, Fabienne.
Auch das
Da
ändert
haben wir
sich ja
sie gesehen.
regelmäßig bei der Ordermaske. Also
Ja,
was
ja,
gestern
ja.
so war, ist vielleicht heute nicht mehr so. Da tun die Banken
Genau.
einige.
Genau, also es ist total im Fluss, aber lassen Sie sich davon nicht verunsichern. Und jetzt hier sehen Sie, was ich meinte mit dem Wertpapiernamen. Erkennen Sie den wieder? Ich nicht. Provision ist hier 1,75. Also ich weiß nicht, mir wäre das ein bisschen zu teuer, aber na. Sehen Sie, reingefallen. Ich nehme jetzt einen anderen, um Ihnen das zu zeigen. Mit dem geht es gar nicht hier. Okay, ich bin davon aus. Ah ja, genau, das ist nochmal. Ach, jetzt haben wir wieder das, dass ich nicht auf weggehen darf. Weil uns die Zeit rennt, nehme ich jetzt mal den hier. Der trifft auch so. Der war jetzt bei den teureren. Also übrigens der größte. Und so. Und was ich hier eben nicht gemacht habe, ist bei LG, weil ich den ausgewählt habe. Ich hätte hier gucken können. Bei diesem Portal sehe ich unten, wer den anspart. Hier unten. Wer da Sparpläne drauf hat. War auch früher. Das ändert sich auch ständig, aber man kann das hier sehen. Ja, ich sehe auch, dass der VL-fähig ist und sparplanfähig. Jetzt machen wir das nochmal hier. So. Der hat jetzt hier auch ein Friendly Name. Jetzt gehen wir wieder. Ah, genau, deswegen ist es mir nie angezeigt worden. Der war nicht sparplanfähig. Ich bin auf Sparplan gegangen. Da ist er nochmal. Jetzt sehen wir auch wieder diesen Unfriendly Name. Den gibt es jetzt für null. Ah, deswegen stand da vorhin was anderes. So, ich lege jetzt die Sparrate fest. Ich habe jetzt hier die Wahl 100, 150, 250. Weiß jetzt nicht, ob eine andere ginge. Ich nehme jetzt einfach mal 100. Dann habe ich sage wann und habe jetzt hier noch Termine. Hier habe ich mehrere Varianten. Das ist vielleicht, macht es nicht viel aus. In Deutschland sagen wir, dass wir so zwischen 15 und 20% aller investierten Gelder in ETFs haben. In den USA ist es über 50%. Aber in marktengeren Positionen oder in marktenger bedeutet weniger Handel. Da merken Market Maker oder Händler schon einen Impact vom ersten eines Monats durch Sparpläne. Sprich, wenn ich es vermeiden kann, dann nehme ich nicht den 15. oder den 1. Das kann ich jetzt hier nicht vermeiden. War es von mir gewählter Anbieter, aber andere können das. Also wenn ich ein Angebot habe, ist wie gesagt bei uns nicht sehr kritisch mit diesen unter 20% und DAX. Ich meine, da machen echt ihre 100 Euro nicht so viel aus und auch die ganzen vielen anderen 100 Euro nicht. Und auch S&P 500 für Sie. Aber ich würde tatsächlich, wenn Sie die Alternative haben, vielleicht einen anderen nehmen. Unsere Mitstreiterin bei Webinaren sagt immer, wenn man sollte den Sparplan so, Claudia Müller, man sollte den Sparplan so ausführen, dass er beim Gehaltseingang direkt wegkommt. Das wäre jetzt bei uns hier monatlich zum 15. So, der Dynamik kann ich sagen, der soll wachsen. Ja, mache ich nicht, weil ich finde, das mache ich selber auf Basis meiner eigenen Entscheidung. Ich mache auch keine Einmalanlage, das könnte ich hier auch tun. Da muss ich noch entscheiden, ob ich, oh, da sieht man mal, ja, ob ich das bei meiner Bank mache oder über das Verrechnungskonto von hier. Jetzt hier dazu ist zu sagen, die ING ermöglicht, dass ich das auch einziehen lasse. Es gibt Banken, die ermöglichen das nicht. Da muss ich dafür sorgen, dass das Geld direkt auf dem Sparplan ist. Jetzt, das wäre jetzt übernehmen. Mehr kann ich jetzt hier nicht aussuchen, aber das würde schon reichen. Dann kann ich das nochmal überprüfen. Hier wird es eingezogen. Und ja, das war es eigentlich schon. Also ich könnte den jetzt mal ausführen. Ich hoffe, diesmal denke ich dran, den danach auch wieder zu löschen. Dann mache ich jetzt nichts anderes, als dass ich hier wieder meinen Auftrag bestätige. Und das war es. Eigentlich müsste das jetzt gewesen sein. Und ich habe meinen Sparplan.
Edda, ganz kurze Frage. Was spricht für einen Sparplan? Was spricht für die Einmalanlage?
Also hier war jetzt die Frage, was für einen Sparplan spricht. Also es gibt grundsätzlich, es wird immer so dieser berühmte Cost-Average-Effekt bemüht, den gibt es rechnerisch nicht, habe ich überzeugend schon oft gelesen. Ich selber habe es nicht nachgerechnet. Der tatsächlich spricht für den Sparplan zum einen, also Cost-Average-Effekt heißt, dass dadurch, dass ich anspare, ich, wenn die Preise niedrig sind, bekomme ich mehr Anteile, als wenn sie hoch sind, dann zahle ich da mehr für, aber so und so nutze ich optimal eigentlich die Kursschwankungen und spare an. Rechnerisch ist aber Time in the Market das Ausschlaggebende, sprich alles, was ich heute investiere, also ist natürlich länger im Markt als alles, was ich anspare. Nur der Punkt, das Wesen des Sparplans ist ja, ich habe es ja heute nicht. Ist ja nicht so, dass ich, also wenn ich jetzt 10.000 Euro habe, dann verteile ich die bitte nicht auf Sparplanraten monatlich. Das macht keinen Sinn. Da versuche ich eher sozusagen, ich verteile die vielleicht emotional, psychologisch auf zwei, drei große Raten, um in den Markt zu gehen. Aber wenn ich jetzt einfach nur laufendes Einkommen habe und will davon was besparen, dann natürlich nehme ich dann Sparplan, weil ich habe es ja heute noch nicht. Ich bekomme ja das Einkommen. Und außerdem kommt noch dazu, der Sparplan, der läuft einfach. Und gerade wenn der Markt wieder holprig werden sollte, er wird wieder holprig werden, keiner weiß wann, es wird passieren. Und dann guckt man da einfach nicht so hin. Dann kann man das ignorieren und lässt das einfach laufen. Und ja, auch wir kriegen oft Anrufe, wenn wir kriegen oft Anrufe, wenn der, ich weiß nicht, woher die Predigt jetzt kommt, weil ich
Wollte
wollte
eigentlich
eigentlich meine Frage
meine
beenden.
Frage beenden. Wir
Wir
kriegen
kriegen
oft.
oft Anrufe. Ah, doch, nee, sorry. Na, wir haben technische Betreuung. Ich war gerade falsch. Mach sie nochmal rein, bitte. Also wir kriegen oft Anrufe, ob man nicht aussetzen sollte, weil gerade Crash ist. Bitte, bitte, bitte nicht. Genau das ist der Vorteil von dem Sparplan. Nämlich, dass Sie genau in der Situation, wenn es günstig wird, weiterkaufen. So,
Entschuldigung,
Entschuldigung,
nach
nach Bayreuth.
Pulver, Entschuldigung.
Klasse, dann haben wir noch eine weitere Frage, auch eine ganz klassische Frage. Lieber thesaurierend oder lieber ausschüttend?
Ja, ich glaube, das habe ich vorhin schon ziemlich ausführlich erklärt. Ist eine Frage des eigenen Vorgehens, also der eigenen, wie soll ich sagen, gebe ich es aus oder spare ich es neu an? Bin ich diszipliniert genug beim Wiederanlegen? Muss ich bedenken, dass ich es versteuere beim Ausgeben, dass ich Kosten habe beim Wiederanlegen? Versteuern muss ich es immer irgendwann. Ja? Also einmal muss ich meine Gewinne versteuern. Beim Wiederan, also wenn ich selber reinvestiere, habe ich natürlich Anlagekosten. Das macht ansonsten der ETF für mich. Das ist so ein Punkt. Aber denken Sie an diese 1.000 Euro Pauschbetrag, die jeder hat. Klar, wenn ich bis dahin ausschütte, habe ich 25% Steuern gespart. Für den Moment.
Super. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja,
Das waren die Fragen für das heutige Webinar. Edda, vielen Dank. Das war wirklich ein großer Ritt durch die ETF-Sparplanwelt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Am 5. Februar geht es weiter, nämlich mit Christoph Geier und dir. Und ihr werdet über den Einfluss der US-Wahlen auf die Märkte sprechen. Ja, in diesem Sinne, wir freuen uns auch natürlich immer über Themenvorschläge. Wenn Sie das Thema ETFs oder ETF-Sparpläne intensivieren wollen, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail und wir nehmen das mit auf unsere Veranstaltungsliste. Wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback. Und ja, in diesem Sinne, Edda, du wolltest noch was
Ja,
sagen?
also zwei Sachen. Das eine ist ganz besonders, würde ich mich diesmal freuen über ein Feedback, ob jemand dabei ist von den 54% ohne Sparplan, der jetzt einen Sparplan macht. Schreiben Sie mir, schreiben Sie an webinare@deutsche-börse.com oder direkt an uns, Antwort auf den Link mit der Aufzeichnung. Den schicke ich Ihnen ja dann zu in den nächsten Tagen. Und das nächste ist ein kleiner Werbeblock für Christoph Geier. Das ist bei uns auf YouTube der meistgesehenste überhaupt. Also dessen Charttechnik für Einsteiger rockt alle Rekorde. Könnte sich lohnen, dabei zu sein nächste Woche. Vielen Dank, Fabienne.
Dann schöne Börsenwoche.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.